Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boden und Ständig. Heute am Montagmorgen, dem 11.11. sehe ich gerade, Carina. Oh. Guten Morgen, Carina, heute am 11.11. Wir haben jetzt erst 9 Uhr. Ich denke, in 2 Stunden bist du dann unterwegs. Oder wie sieht's aus, Carina?
Ja, guten Morgen, Johannes. Ich war ja schon karnevalistisch unterwegs und das vor dem 11.11. tatsächlich am Samstag. Also ich glaube nicht, dass ich heute um 11.11 Uhr werde ich vielleicht höchstens das Büro hüten, wie man mir vielleicht ein bisschen anhört. Bin ich etwas verschnupft, wie gerade gefühlt alle. Nee, aber wir hatten am Samstag tatsächlich unseren ersten Auftritt schon, wo wir uns auch gefragt haben, ist das jetzt eigentlich der erste Auftritt in der neuen Session oder der letzte von der alten? Weil eigentlich ist ja am Aschermittwoch und mit der, bei uns gibt's ja dann auch immer wie so Beerdigungen, ne, vom Prinzenpaar und Co., ist ja eigentlich alles vorbei. Aber der 11.11. war ja dann auch noch nicht am Samstag. Deswegen haben wir uns da irgendwo so zwischen der Matrix eingefunden. Ja, ist eine Herrensitzung, da fahren wir auch schon seit ein paar Jahren hin. Die machen das aufgrund, ja, weil sie dann eben noch ein paar Acts mehr bekommen, die dann noch keine Termine haben. Das kenne ich aus Köln auch so, dass die dann so das Wochenende vor dem 11.11. quasi nutzen und die ersten Veranstaltungen dann schon machen. Und da sind auch immer viele Firmen, also es war eine Herrensitzung, aber ne, viele Firmen, die dann da zusammen hinfahren und so. Und ja, da waren wir dann. Und deswegen habe ich schon die erste Karnevalsveranstaltung jetzt erstmal wieder hinter mir.
Aber bringt das da nicht Unglück oder so? Also wenn man davor feiert?
Keine Ahnung.
Das habe ich noch nie gehört. Hat man vor dem 11.11. irgendwas, aber ich bin ja auch nicht so karnevalistisch aktiv, muss ich sagen.
Ja, ist tatsächlich bei uns auch der einzige Auftritt, der so ist, aber gut.
Aber ist denn bei euch um 11.11 Uhr dann irgendwas jetzt irgendwie vom Karnevalsverein, dass die sich irgendwo treffen in der Stadthalle oder so oder irgendwie im Clubhaus oder ich weiß nicht, wie das aussieht?
Also ich wüsste jetzt tatsächlich nichts. Ich weiß, dass wenn der 11.11. schon mal ein Samstag ist, dann werden schon mal so verschiedene Veranstaltungen dann tatsächlich oder ne, Köln, ich meine, klar, da geht natürlich trotzdem der Punk ab, auch wenn heute Montag ist. Ich weiß gar nicht, Koblenz hat es die Jahre auch immer gemacht, was ja so die nächstgrößere Stadt von mir ist. Ich weiß nur ehrlich gesagt gar nicht, ob die das auch unter der Woche machen. Das habe ich werden immer nur mitbekommen, wenn es halt ein Wochenendtag war. Aber so an sich hier jetzt bei uns wüsste ich es nicht. Die ersten Karnevalspartys sind dann tatsächlich jetzt kommenden Samstag. Und aber ehrlich gesagt bin ich da gerade überfragt.
Aber ihr habt dann auch keine Auftritte jetzt in nächster Zeit geplant oder so?
Nee, bei uns geht's dann erst ab Januar, Februar dann richtig rund, wenn die ganzen Sitzungen halt sind, ne?
Ja. Ja, dann könntest du ja heute Freunde machen, wenn du irgendwie bei der RWZ in Köln mal anrufst und irgendwelche Probleme hast.
Ja, stimmt. Ja, die feiern irgendwas, bestimmt Karneval.
Irgendwas, das überhaupt gar keine Not hat, du rufst einfach mal an und sagst,
die Frage ist, ob ich dann überhaupt jemanden erreiche um 11 Uhr.
Ja, ist ja tatsächlich so, glaube ich, bei manchen Firmen, dass die dann irgendwie ab 10 Uhr den Hammer fallen lassen, ne, wenn das irgendwie geht. Weil ich glaube sowieso, arbeiten ist dann ja auch in gewissen Bereichen der Stadt, glaube ich, nicht mehr so richtig möglich. Und
wahrscheinlich, ja. Die sind ja auch mittendrin im Getummel da.
Ist so. Also bist du denn, aber jetzt nochmal, was mir gerade einfällt, wenn ihr jetzt da diese Sitzung hattet, gibt's bei euch eigentlich St. Martin? Also bei uns war jetzt samstags nämlich zum Beispiel St. Martin bei uns im Dorf und mit St. Martins Umzug und so. Gibt's das denn dann bei euch auch? Weil das überschneidet sich dann ja tatsächlich ein bisschen, oder?
Das überschneidet sich tatsächlich, wobei es auch ganz unterschiedlich war. Also natürlich gibt's bei uns St. Martin und ich glaube, die ersten Umzüge waren tatsächlich Donnerstagabend schon, also jetzt so in der Region, ne, um uns herum, sage ich mal. Ich glaube, bei uns in Andernach selber waren sie Freitagabend, auf vielen Dörfern Samstag. Ich weiß, ein Nachbardorf hatte auch gestern dann auf dem Sonntag den St. Martinszug. Also das ist auch immer so ein bisschen verteilt dann.
Aber bist du denn auch da normalerweise aktiv irgendwie, dass du irgendwo mitziehst oder so? Mit deiner eigenen Laterne noch?
Mit meiner Laterne, genau. Oder nee, irgendwann war man doch so cool und hatte Fackeln. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch gab oder gibt.
Bei uns hat nur die Feuerwehr die Fackeln, so richtige. Du meinst so Wachsfackeln, hoffe ich.
Ja, genau. Also früher natürlich schon. Wir haben auch noch drüber gesprochen. Früher hatten wir ja auch hier in Andernach noch vier, also unterschiedliche Pfarreien quasi, und da waren dann auch unterschiedliche Martinsfeuer dann je nach Pfarrei. Und ja, die Pfarrei, der wir angehören, die wir sind auch immer hier hoch auf den Berg, in Anführungszeichen, auf den Berg gelaufen, wo das Martinsfeuer war. Jetzt hat sich die Pfarrei aber in Andernach mittlerweile zu einer großen zusammengeschlossen, weil ja, ist halt wie überall, ne, die Kirchen, also da ist ja auch ein großer Rückgang einfach, dass sich das gar nicht mehr so lohnt. Und jetzt machen die nur noch ein großes Martinsfeuer dann unten in der Stadt, aber da war ich jetzt auch nicht mehr dabei. Ich war sonst die Jahre dann auch in Aich, wo ich tanze in dem Dorf, dann auch schon mal dabei. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich mich dann auch nicht so gut gefühlt habe, schon am Freitagabend, habe ich dann auch gedacht, nee, war auch so diesig und kalt, und da habe ich gedacht, nee, hütest du mal lieber die Couch, weil ich auch wusste, dass wir samstags den Auftritt hatten. Aber sonst nehme ich mir natürlich auch gern so eine Zuckerbrezel mit und einen Glühwein, ja.
Was ist denn, genau, da wollte ich nämlich gerade fragen, was ist denn, weil es gibt da ja irgendwie unterschiedliche Traditionen. Ich habe letztens auch sogar mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der sagt, bei denen gibt es gar keinen St. Martins-Umzug, sondern einen Nikolaus-Umzug. Mhm. Also, aber der ist dann fast genau gleich wie ein St. Martins-Umzug. Ja, bei euch ist auch dann, dass man mit den Fackeln, also die Kinder basteln Fackeln Laternen aus Papier und oder Laternen und laufen dann durch den Ort und treffen sich dann am Martinsfeuer, wo dann so ein St. Martins-Spiel gemacht wird und der Martin teilt seinen Mantel, und danach, bei uns gibt es dann immer so eine St. Martins-Tüte, wo dann irgendwelche Süßigkeiten drin sind, die werden dann vom St. Martin, werden dann an die Kinder überreicht, also nur an die Kinder, nicht an die an alle Leute, sondern dann sind dann irgendwelche Kekse drin und so ein bisschen Schokolade und Mandarinen und Äpfel und Trinkpäckchen. Gibt's sowas bei euch auch?
Ja, also bei uns verteilt der St. Martin diese Zuckerbrezeln und Martinswecken oder wie die heißen, glaube ich, im Fachjargon.
Ja, das ist auch so Weckmänner. Genau, Weckmänner sind auch noch Weckmänner, in der Tüte. Ne?
Genau. Ja, so heißen sie, ist mir auch gerade entfallen. Das ist eigentlich unterschiedlich, glaube ich, auch von Dorf zu Dorf. Aber wenn man sich mit dem St. Martin oder mit dem Bürgermeister gut stellt, je nachdem, wer die Brezeln verteilt, dann kriegt man auch als Erwachsene mal eine ab.
Du stehst dann immer zwischen den ganzen 5- und 6-Jährigen und alle fragen, was steht die Frau denn da? Die hat doch keine Kinder dabei.
Nein, natürlich stelle ich mich hinten an. Also es ist ja eh immer zu viel bestellt. Und natürlich gehen die Kinder erstmal vor. Das ist ja wohl klar. Ja.
Ja, nee, ist klar, Carina.
Ja. Ja, und viele machen bei uns dann tatsächlich auch oft Düppekuchen essen dann so von den Erwachsenen her. Das habe ich dann auch letzte Woche am Kartoffelverkauf gemerkt. Düppekuchen war ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dieser gebackene.
Ja, habe ich doch sogar nachgekocht, Carina, dein Rezept.
Ja, stimmt. Ach ja, stimmt, genau. Ja, und das ist auch so ein traditionelles Essen bei uns dann eigentlich zu St. Martin. Und
da musst du dir dementsprechend mehr Kartoffeln tatsächlich einpacken.
Ja, tatsächlich. Also überall auch so die Hofläden, die wir beliefern und so. Da wurde ganz gut Kartoffeln gekauft und dann auch mal die größeren Mengen. Also ne, wir machen ja so ab 2,5 Kilo Verpackungen, und ich sag mal, heutzutage, ne, während früher haben sich die Leute ja eher auch noch Einkellerungskartoffeln gekauft. Das ist seltener geworden, dass dann wirklich Leute auch zu uns kommen und sagen, hier können wir auch 25 Kilo aufwärts kaufen. Aber ich sag mal so, in unserem Alter mittlerweile ist das eigentlich so gang und gäbe, dass sie eher so 2,5 Kilo dann auch kaufen, weil es auch gar nicht mehr jeden Tag Kartoffeln gibt. Und letzte Woche sind da tatsächlich die 5 Kilo mindestens, beziehungsweise 12,5 haben wir noch als Zwischenschritt, sage ich mal. Die sind dann auf einmal gelaufen, und dann weißt du immer, okay, da wird irgendwas in die Richtung gemacht, weil dafür brauchst du ja für einen Düppekuchen, wenn du so ein Brett da voll machst, da brauchst du ja schon eine gewisse Kilozahl an Kartoffeln. Also ist ja das Haupt, die Hauptzutat quasi.
Ja, ist ja fast nur Kartoffeln und Zwiebeln und Mettwurst kann man da rein und Speck oder so, oder?
Genau. Ja.
Aber jetzt wollte ich nochmal mit den Kartoffeln, das finde ich nämlich, habt ihr denn tatsächlich noch, verkauft ihr noch 25 Kilo Säcke so irgendwo beim Hofladen oder so?
Ja, im Hofladen tatsächlich, wie gesagt, weniger. Also da sind die 12,5 Kilo in den letzten Jahren so ein guter Kompromiss geworden, sage ich mal. Ja. Ne? Das ist jetzt auch vom Handling her, ne? Ich sag mal, so ein 25 Kilo Sack, der schleppt sich ja auch einfach nicht so gut.
Ja.
Aber also ich sag mal so, wir machen schon noch viel 25 Kilo, gerade für Gastronomie und Co. Ne? Klar, die hauen sich ja keine 5 Kilo Säckchen da jetzt irgendwie ins Lager. Aber ich sag mal, unter dem Verbraucher sind es dann doch eher weniger. Also würde ich sagen, ist quasi so 5 Kilo wahrscheinlich das meiste, was da gekauft wird.
Echt, 5 Kilo ist noch vor 2,5 Kilo.
Zumindest in den Hofläden,
Aber im Einzelhandel würde ich
Einzelhandel würde ich sagen, eher ja anders. Da gibt's ja sogar teilweise auch ein Kilo. Also eine Freundin von mir hat auch letztens noch gesagt, kannst du mir ein Kilo Kartoffeln mitbringen? Wo ich so dachte, hä? Ja, in dem Rezept steht ein Kilo Kartoffeln. Und ich dachte mir so, jo, alles klar, ne? Dann brauchen die wirklich für das Rezept vom Thermomix da ein Kilo und dann werden die Kleinpackungen da gekauft.
Aber das wollte ich gerade sagen, weil das ist nämlich tatsächlich immer blöd, weil viele Rezepte auch so, unser Sohn, der isst so gerne Kartoffelgratin, da gibt's ein Rezept, da mach ich immer so ein Rezept, da kommen auch ein Kilo Kartoffeln rein und dann holt man so 2,5 Kilo Sack. Also dann, bei uns halten die dann meistens irgendwie ja, eine Woche oder 2 Wochen, sag ich mal, weil wenn wir so ein Rezept da machen, aber dann bleibt immer 500 Gramm über, dann hast du immer die alten Kartoffeln und die neuen Kartoffeln, ist jetzt kein Problem, aber das ist tatsächlich so mit diesem Kilo, aber wir, die werden halt bei uns auch nicht schlecht, tatsächlich, muss ich sagen. Außer man hat manchmal so Blöde, die direkt anfangen zu wachsen, aber, also zu keimen, weißt du,
das ist ja immer ärgerlich. Ja, ich weiß. Ja, das liegt halt auch an der Lagerung, ne, da hatten wir letztens auch noch die Rede von, weil die wenigsten haben ja auch wirklich noch so einen kühlen, kalten Keller, wo man die ja eben am besten lagern kann, kühl und dunkel. Also ich meine, gerade ja auch, wenn man irgendwie in einer Mietswohnung oder generell nur eine Wohnung hat irgendwie, ist es ja schon ja schwieriger, wohin mit Kartoffeln, ne? Gerade wenn es halt nicht so, wenn man keinen kühlen Raum hat und dann fangen die natürlich auch schnell an zu treiben, wenn sie warm werden.
Ja, weil das ist nämlich auch genau das Problem bei uns, wir haben auch keinen Keller und ja, dann liegen die da in der Abstellkammer oder in der Speisekammer und ja, da ist es halt auch nicht unbedingt 5 Grad kälter als im Rest des Hauses und dann hast du das Problem nicht deswegen. Aber naja, so ein paar Keime. Die tun ja kein weh. Nee, aber dann ist doch, also dann hast du dieses Jahr noch keine St. Martins-Erfahrung gemacht. Also ich war gestern Samstag auf dem St. Martin-Zug mit den Kindern, die waren ganz begeistert. Unsere Kleinste vor allen Dingen vom St. Martin mit dem Pferd. Die
hat, ich wollte gerade sagen, reitet denn bei euch einer mit? Das ist ja auch leider, glaube ich, weniger geworden. Also bei uns, glaube ich, auch lange nicht mehr bei jedem Martinszug, dass auch wirklich ein Pferd mit dabei ist. Da musst du heutzutage auch erstmal nochmal einen finden, der das macht, ne?
Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Und ich meine, wenn ich zurückdenke auch an Karneval, also ich meine nicht, dass ich das jetzt gut finde, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber früher waren auch in so einem Karnevalszug und so bei uns oft mal Pferde mit dabei in irgendeiner Form, ne? Sei es jetzt so bei den, die auch in Uniform gehen, da waren eigentlich immer so ein paar Reiter irgendwie noch mit dabei. Wie gesagt, ich finde das auch nicht unbedingt gut bei dem ganzen Krach und der Knallerei dann auch für die Tiere. Aber das ist schon weniger geworden, glaube ich, auch bei den Martinsumzügen so.
Also bei uns tatsächlich, in den Zügen, die ich mal so besucht habe, war eigentlich immer ein Pferd dabei, aber ein paar habe ich jetzt auch schon lange Jahre nicht mehr besucht, aber da war eigentlich immer ein Pferd dabei. Und das Lustige bei uns ist immer noch im Dorf, wir haben immer wir haben da ein Pferd, und aber jedes Jahr einen anderen St. Martin. Also da wird das, wir haben so ein St. Martins-Komitee und die fragen dann immer Väter, die quasi die Kinder so im richtigen Alter haben, ob die der St. Martin sein wollen. Und dann hast du jedes Jahr einen anderen St. Martin, dann können immer alle raten, wer jetzt dies Jahr der St. Martin war, ob der und der das ist oder so, weil man ist dann ja auch verkleidet, so dass man den nicht unbedingt erkennen kann. Weißt du, der hat dann auch so einen Bart davor, dass man wie so eine Art Maske, dass man nicht erkennen kann, wer das ist. Aber meist hört man das doch an der Stimme. Und dann finde ich immer das Bemerkenswerte. Du hast das Pferd ist natürlich schon immer ein relativ ruhiges Pferd mit Erfahrung sozusagen, weil du hast da ja dann ein paar hundert Leute stehen und mit ihren Laternen und alle singen, dann hast du da so einen Musikzug mit Trommel und Trompeten und so, und dann ist das Pferd ja eh schon, sag ich mal, glaube ich, ein bisschen unruhiger. Ja. Dann hast du immer noch so einen Unerfahrenen oder einen, der vielleicht auch gar nicht reiten kann, und dann muss immer einer das Pferd führen sozusagen von dem Reitstall, wo das Pferd herkommt. Muss ich mal sagen, Respekt, dass man da noch immer jemanden findet, der das alles auch in dieser Situation dann so managt und dann auch das Risiko eingeht und dass nicht irgendwann doch mal was passiert sozusagen. Ich glaube, in Deutschland ist wahrscheinlich wieder das größte Problem, wenn denn mal irgendwas passiert, es geht immer alles so lange gut, bis irgendwas passiert und danach hat sich das dann relativ schnell erledigt tatsächlich. Ja, aber deswegen war bei uns auch wieder St. Martin und Bettler und Spiel, aber bei uns gibt es kein St. Martins Feuer. Das ist irgendwie, wird das nicht so gemacht, aber dafür das Spiel dann. Und da gibt's nachher die Tüten, und der Kindergarten gibt dann auch noch irgendwie Kinderpunsch und Glühwein aus. Und das war auch ganz schön. Tatsächlich, wir haben hier, ich weiß nicht, wie der bei euch ist im Moment, so ein Wetter, wir haben überhaupt keinen Wind. Den ganzen Tag ist einfach nur diesig. Also die Sonne kommt teilweise gar nicht mehr raus, außer gestern ist sie ein bisschen rausgekommen. Aber sonst ist es einfach nebelig gewesen. Aber dann hatte das auch den Vorteil, wenn es nicht so windig ist, dann ist es auch ja nicht so kalt. Deswegen war es eigentlich ganz angenehm zu laufen. Ja, das war eigentlich ein ganz schöner, für die Kinder vor allen Dingen wieder sehr schön, weil das ist auch ein relativ kleiner Zug, nicht so weit großes wie in so einer Stadt, wie ich mir das jetzt vorstelle, in Andernach oder bei uns in der nächstgrößeren Stadt, wo auch alle Grundschulen da mitziehen und alle Kindergärten. Bei uns war das ein Kindergarten und das Dorf sozusagen. Und da sind dann immer so ein, ja, sag ich mal, 100, 200 Leute, aber dann verhältnismäßig klein noch, deswegen mhm. ist das immer ganz angenehm.
Ja, schön.
Ja, ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema weg, von Landwirtschaft an sich, das eigentliche St. Thema Martin, unseres.
Ja, aber St. Martin ist ja gar nicht so ein unlandwirtschaftliches Datum auch, weil ja auch die Pacht dann fällig ist, ne? Also das war ja zum Beispiel auch was, wo ich mich letzte Woche sehr viel mit beschäftigt habe wieder. Die Pachtzahlungen sind ja auch so, also zumindest, du guckst mich gerade so ja. fragend an.
Nee, ja, ja, im November, ja. Mir war jetzt nicht ja. bewusst, dass das genau St. Martin ist. Ich wusste nur November, ja.
Ich glaube schon, dass das auch mit dem Martinstag zusammenhängt, doch.
Ja, das kann sein. Ich weiß es echt. Da bin ich gerade nicht genug im Thema, würde ich behaupten.
ja, von daher
hast du alles soweit gemanagt gekriegt, ja.
Ja, ja, ja. Das ist ja bei uns immer ein bisschen aufwendiger. Das ist dann irgendwie mit einem Tag im Büro auch nicht unbedingt abgesegnet. Dann habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, ne? Wir haben ja diese kleinen Parzellen hier einfach überall und dann natürlich auch mit vielen Verpächtern und Überweisungen zu tun. Und dann kommen im Laufe der Jahre ja immer, also wenn die Verpächter dran denken, dann freue ich mich immer, wenn man dann Post bekommt, wenn zum Beispiel irgendwie ein Kontowechsel oder sowas stattgefunden hat eben. Ne? Ja, oder auch wenn nicht, dann muss man dann wieder auf die Suche gehen, wenn das Geld wieder zurückkommt, wo der Verpächter abgeblieben ist, beziehungsweise er braucht die neuen Kontodaten und so. Und ja, deswegen haben wir dann die letzte Woche auch ein bisschen mehr Zeit im Büro noch verbracht, aber haben wir alles gut über die Bühne bekommen, natürlich.
Aber ihr wart doch, der letzte Stand von mir ist auch, dass ihr doch draußen auch soweit eigentlich fast fertig wart, oder?
Ja.
Oder fertig seid.
Mhm. Wir haben, ich weiß gar nicht mehr, die Kartoffeln haben wir samstags, vor unserer letzten Folge beendet, genau. Und genau eine Woche später drauf waren wir dann auch fertig mit Weizensäen. Das Wetter ist ja tatsächlich doch zumindest hier bisher sehr trocken dann auch geblieben. Also wir haben nachher auch gesagt, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir die ein oder andere Fläche vielleicht auch noch mal ein bisschen liegen lassen, ne? Weil vor der Kartoffelernte hatten wir den Großteil oder eigentlich den kompletten Weizen schon gesät bis auf die Kartoffelflächen, wo es teilweise auch echt ein bisschen grenzwertig war. Aber ja, die Angst war halt da, dass es nachher hinten raus wieder zu nass wird, ne? Man weiß ja nie, wie das dann ist im November. Wenn du dann nachher gar nicht mehr auf die Fläche kommst, hast du halt auch ein Problem. Aber ja, bisher, wie gesagt, heute Morgen hatten wir so ein bisschen Regen mal, aber war es jetzt tatsächlich gefühlt die letzten 4 Wochen bei uns trocken. Also zumindest kein nennenswerter Regen. Dementsprechend haben wir noch alles gut in den Boden bekommen auch, ja. Und sind dann soweit, Gott sei Dank, durch für dieses Jahr.
Ja, das ist doch schön. Ich war letzte Woche im Urlaub, oder ich hatte letzte Woche Urlaub, da war ich in Holland auch an der Küste. Da waren nämlich noch alle schwer zugange mit Rübenroden und vor allen Dingen beim Rübenroden fand ich interessant, das war das erste Mal seit langem, dass ich wieder Rübenroden im abgesetzten Verfahren gesehen habe. Hast du das schon mal gesehen, Carina? Also, einer vorfährt, die Rüben köpft oder entblättert und dann auf Schwatt rodet und dann fährt der Roder hinterher, quasi hinterm Trecker, aber dann, also das ist dann wie so ein Kartoffelroder ungefähr, kann man sich das vorstellen. Also vom Aussehen her, von der Technik nicht. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen und dann habe ich mir auch wenn man ja so durch die Gegend fährt mit dem Auto nach Holland, dann ist man ja, guckt man ja doch immer so, was so links und rechts so passiert und ich habe dann relativ schnell für mich klar herausgefunden, warum die das im Abgesetzverfahren machen, weil die Flächen nämlich ziemlich nass waren und dann wahrscheinlich doch lieber mit leichteren Fahrzeugen da gefahren wird, als mit so einem etwas schwereren Vollernter. War jetzt zumindest meine Erklärung, die ich mir da so hergeleitet habe, weil viele haben da auch noch Bodenbearbeitung gemacht, ich würde mal sagen für die Weizenaussaat. Und der Boden ist da ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind ja diese Polderböden da an der Nordseeküste, sind ja extrem schwer und da wird viel geflücht, tatsächlich auch Winterfurche, so wie das aussah, aber auch viel dann, wo direkt dann reingesät wird und da ist wirklich, ich war einmal auch von Lemken aus bei so einem Shooting, bei so einem holländischen Betrieb, der geflücht hat, das ist manchmal, denkt man sich wirklich, bei euch ist das ja auch so, die Erde, wenn man flücht, zerfällt die ja so ein bisschen, sag ich mal, oder krümelt, in welchen Körper man auch, und bei dem ist das halt wirklich diese Wurst, die dann einfach so umklappt, denkst du so, wie kriegt man das wieder klein gekrümelt oder irgendwie wieder was damit hingehört, dass man da vernünftig reinsäen kann. Aber da muss ich sagen, die Holländer, die kennen natürlich diese Problematik, die müssen damit leben. Dafür sind die Boden halt nahrhaft, sag ich mal. Die haben sich damit arrangiert und ich finde das immer wieder bemerkenswert, da sind wir wieder beim Thema, wie unterschiedlich das doch ist, weil ich bin ja auch direkt an der holländischen Grenze und bei uns ist ja wie super sandiger Sand, würden jetzt manche Leute sagen. Das ist ja so. Den hast du nachher in jeder Hautritze. Ich weiß nicht, ob ihr auch solchen Sand habt, wenn du da mal über das Feld läufst, du findest den nachher überall wieder, diesen Boden. Da oben dann quasi 2 Stunden weiter mit dem Auto ist der Boden sowas von schwer. Ich glaube, also wenn der mal richtig austrocknet, dann kannst du, glaube ich, mit Dynamit da reingehen, damit du da wieder keinen Da sind ja auch, glaube ich, relativ viele Kartoffelzuchtunternehmen, wenn ich das richtig mal gehört habe. Aber das ist schon wieder, fand ich schon sehr interessant, muss ich sagen, was man da so wieder in seinem Urlaub landwirtschaftlich doch alles so gesehen hat.
Mhm, absolut. Nee, also nur weil wir jetzt auch 4 Wochen keinen Regen hatten in dem Sinne, ist es auch noch lange nicht trocken hier, ne? Also man merkt halt auch einfach, dass ausgiebig Regen die ganze Zeit da war. Und hier sind auch noch nicht, also die Rübenkampagne ist ja auch noch nicht abgeschlossen hier drumherum. Ja. Und Kollegen, wo ich auch mitgesprochen habe, die auch sonst nach den Rüben jetzt nicht unbedingt pflügen, um zu säen, mussten aber dann doch pflügen, um überhaupt noch irgendwie auch trotzdem trockenen Boden dann rauszuholen. Und ich meine, klar, ne, wenn so ein Rübenroder da mal drüber fährt oder gerade das Problem hatten wir dies ja auch da, wo die Miete gelegen hat, also sprich, wo der Roder immer wieder drüber fährt, ne, das ist natürlich dann auch, wenn der Boden so nass ist, dann richtig verdichtet. Und deswegen hat der ein oder andere, wie ich mitbekommen habe, dann auch doch zum Pflug greifen müssen, weil es einfach anders gar nicht mehr gegangen wäre. Ne?
Ja, aber das auch zum Thema Miete, wollte ich noch was sagen, jetzt wo du gerade sagst, ist mir auch aufgefallen, tatsächlich in Holland, dadurch, dass die fahren dann auch viel mit Karren neben dem Roder her, sodass der Roder, quasi der Schlepperroder dann fahren kann und kippen die Rüben einfach auf den Haufen. Die haben dann so in den Feldern, sind so Betonplätze, sag ich mal, wie groß sollen die wohl sein, 20 mal 20 Meter. Da kippen die Rüben dann einfach hin, schieben die auf den Haufen und die verladen die dann mit einem Bagger. Also der hat dann so eine riesige, so eine Greifschaufel so eine Siebschaufel ist halt eigentlich wie, also weißt du, mit so Gittern drin. Mm, also die hat dann so, die ist so gestreift, so gestreift eigentlich, die gehen von oben nach unten, die Streifen, mit so einer Greifschaufel, dann verlädt er die direkt so auf den LKW. Habe ich auch tatsächlich noch nicht gesehen.
Und dann haben die Betonplatten auf dem Acker?
Ja, das sind so feste Plätze, dann würde ich mal behaupten, wo die auch dann wahrscheinlich sich hinstellen mit Gülle-LKWs oder mit Gülle-Verschlauchungen oder... Ja. Würde ich jetzt schätzen, oder lag auf manchen Plätzen, wo dann vielleicht keine Rüben waren oder so, lag dann auch ein Kalkhaufen, weißt du, für Kalkung und so. Habe ich aber vorher auch noch nie gesehen, aber das war da in der Region, konnte man das an vielen Stellen sehen, das einfach so, oder dass der Feldweg dann auf einmal anstatt 5 Meter, 10, 20 Meter breit wurde, weißt du, wie so eine Parkbucht, wo dann auch irgendwas lag und so. Ist natürlich ganz praktisch, ne? Wenn man gerade, wenn man so Bodenbedingungen hat, wo man halt, wie du schon sagst, möglichst wenig auf dem Acker irgendwie da irgendwelche Verdichtungen erzeugen will, dann ist das natürlich schon ganz nett. Man muss es halt nur machen und einer muss es auch bezahlen, aber da weiß ich nicht, wie das da so geregelt ist oder ob das irgendwie so historisch gewachsen ist, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Vielleicht kann einer Licht ins Dunkle bringen.
Ja, vielleicht von unseren niederländischen Zuhörern. Oder ich frage mal unseren niederländischen Kollegen, was der dazu sagen kann. Ja, aber das war eigentlich ein gutes Thema, weil wir hatten das tatsächlich auch letztens bei Lemken, haben mir noch die Kollegen gesagt von der Social Media Abteilung, wir haben da eine Umfrage auch gemacht, wie viel die Aussaat oder wie weit die Aussaat schon fortgeschritten ist, und da kam nämlich auch sehr, sehr viel Feedback, und vor allen Dingen, wie unterschiedlich das doch in Deutschland immer wieder ist. Das hatten wir auch schon öfters, ne, jetzt in Mecklenburg-Vorpommern oder so, da sind die ja schon seit einem Monat wahrscheinlich fertig mit allem und sind schon in Anführungszeichen im Winterschlaf. Und dann hast du so Regionen wie bei uns oder bei euch, wo vielleicht noch Rüben gemacht werden, oder bei uns sind jetzt sogar noch bei einem Bekannten im WhatsApp-Status gesehen, sind gestern noch die letzten Industriekartoffeln gerodet worden und die Kartoffelroder sind immer noch, sag ich mal, am Fahren. Aber das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Und das war auch tatsächlich die Resonanz, die wir da bekommen haben von den Fans. Tatsächlich. Ja, von den Fans, also von unseren Instagram-Fans oder Followern, ja.
Ja, wie gesagt, hier sind auch lang nicht alle fertig. Also hier sind auch noch Kollegen mit Kartoffeln dran und so. Also kommt ja auch immer drauf an, ne, wie viel man hat oder was man zuerst gemacht hat oder wie auch immer.
Ja. Ja, und auch hatten wir auch schon öfters das Thema der Kapazitäten. Wenn man jetzt alle Manpower in der Kartoffelernte braucht, dann bleibt vielleicht erstmal die Aussaat liegen oder die Bodenbearbeitung. Ja. Wenn man natürlich jetzt aus dem Vollen schöpfen kann, was Traktoren, Anbaugeräte und Mitarbeiter angeht, dann kann man auch alles gleichzeitig machen. Aber ich glaube, das ist bei den wenigsten leider so der Fall. Aber ich noch auf ein Thema wollte ich auch noch zurückkommen, bei dir, was du gerade gesagt hast, Karina. Viele mussten bei euch zur Not wieder zum Flug greifen, das ist ja tatsächlich, das war auch eine Erkenntnis, die wir aus dem Social-Media-Bereich hatten. Wir hatten jetzt mehrere Posts auch zum Thema Flügen gemacht, wo wir auch ziemlich viel Feedback, konstruktives Feedback zum Thema Flügen gekriegt hatten. Wir hatten also so eine Posting-Reihe über die Vorteile des Flügens, sag ich mal, wo wir verschiedene Sachen mal erklärt haben beim Flügen oder die beim Flügen als Vorteil herauskommen. Abgesehen jetzt bei dir natürlich ist das ja immer der Grund, oftmals der Grund, mit dem Ausfallgetreide. Carina, bitte korrigier mich, wenn ich jetzt Quatsch erzählt habe, aber so ist es doch eigentlich bei euch, oder?
Ja, wir pflügen ja eigentlich auch nur vor der Gerste quasi, ne? Weil Weizen auf Gerste, Gerste auf Weizen, andersrum so rum. Ja. Genau, und da ist das natürlich bei uns der Faktor mit dabei, das Ausfallgetreide, genau, um eben beim Saatgut dann nachher keinen oder so wenig wie möglich Durchwuchs an Weizen in der Gerste zu haben. Und alles ja. andere versuchen wir ja auch immer, dann in Anführungszeichen nur zu grubbern. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Deswegen, also ich kann das auch nachempfinden. Also auch wir haben Flächen oder schon Jahre gehabt, wo es dann einfach nachher zu nass war und es ja. dann einfach nicht mehr ging, dass wir dann auch mal vor einem Weizen, zum Beispiel nach den Zuckerrüben oder so, dann zum Flug greifen mussten, in Anführungszeichen. Ja, weil
ja.
da muss man meiner Meinung nach halt auch einfach ein bisschen flexibel bleiben.
Ne? Ja, und das ist tatsächlich auch so so ein bisschen auch die Quintessenz gewesen, die wir daraus nachher so gezogen haben. Viele haben dann auch darunter irgendwie kommentiert, von wegen, ja, natürlich gibt es gute Gründe, auch vielleicht in manchen Bereichen eine konservierende Bodenbearbeitung zu betreiben oder auch vielleicht in manchen Regionen macht es auch durchaus Sinn, Direktsaat zu betreiben. Aber es gibt halt auch nach wie vor in vielen Regionen Deutschland und auch europaweit immer noch gute Gründe fürs Pflügen. Auch wenn das, sage ich mal, so ein bisschen gerade nicht so der, ja, sag ich mal, schwierig angesehen wird, auch gerade von der Politik. Du weißt ja selber, es gibt immer wieder Auflagen, die dann vielleicht nicht so viel Sinn machen, wo man vielleicht doch eine gute Winterfurche machen wollen würde. Ja. Wo man aber doch dann eine Begrünung irgendwie da reinquetschen muss, obwohl eigentlich eine gute Winterfurche da vielleicht nach einem nächsten Jahr deutlich mehr Sinn hätte und auch wirtschaftlicher vielleicht wäre, weil man halt dadurch eine gewisse Erleichterung bei der Frühjahrsaussaat hat. Ne? Das weißt ja. du. Ich weiß, ihr habt ja auch wahrscheinlich Flächen mit Hanglagen und so, wo das auch Sinn macht, da eine gewisse Begrünung zu haben, aber es gibt ja auch viele Regionen in Deutschland, wo, sag ich mal, das eigentlich gar keinen großen Sinn macht, diese Mindestbegrünung da einzuführen, oder?
Ja, das ist ja das, was ich immer wieder sage. Natürlich gibt es gar keine Frage, Vorschriften, die Sinn machen. Und das kommt ja auch irgendwo her, dass diese Vorschriften entstanden sind. Aber was mich ja immer wieder stört, ist diese Pauschalisierung und dieses über einen Kamm scheren. Weil dafür sind Bedingungen, Wetter, Böden, alles viel zu unterschiedlich und ja. jedes Jahr. Und ich finde, also was mir halt immer bei diesen politischen Rahmenbedingungen fehlt, dass eine gewisse Flexibilität eben dann doch noch da ist, um auf irgendwelche Eventualitäten dann halt reagieren zu können. Ne? Und ich meine gerade ja. auch das Thema Flug, ich kann es ja auch nur immer wieder sagen, es ist ja bei mir auch immer das Streitthema in Anführungszeichen ja. unter Kollegen schlechthin, wenn es bei mir in der Story auftaucht. Aber ich finde halt auch, das kann man nicht pauschalisieren. Zum einen, wie gesagt, die Sparte Saatgutvermehrung, zum anderen aber auch, wenn wir von integriertem Pflanzenschutz reden und wenn wir von Resistenzen reden und wenn wir von Verbot von Mitteln, was uns in Zukunft mit Sicherheit auch immer wieder begegnen wird, reden, dann ist man vielleicht auch gezwungen, aus solchen Gründen mal wieder zum Pflug zu greifen, weil auch ich kenne Kollegen, die es probiert haben mit der Direktsaat ja. und eben auf den Flug verzichtet haben, also komplett fluglos gearbeitet haben, die aber doch irgendwann wieder zurück sind, weil sie das sonst auch vom Pflanzenschutz her gar nicht mehr gehandelt bekommen haben und der Unkrautdruck dann irgendwann so groß war. Und das sind halt immer diese Sachen, wo ich halt immer wieder sage, es gibt halt nicht nur schwarz und weiß, ne? Man muss es auch ja. alles irgendwie ein bisschen differenziert sehen und klar hat alles seine Vorteile und klar hat auch alles seine Nachteile. Und da muss man aber eben dann individuell gucken, was passt für mich, für meinen Betrieb, für meine Bedingungen und ja, was eben nicht, ne?
Ja, und das war auch tatsächlich genau auch die Diskussion, die dann unsere Follower sozusagen da geführt haben. Wir hatten dann einen Post zum Beispiel, der spielt eigentlich genau bei dir dann rein mit diesem Pflanzenschutz, Thema Schädlinge, sage ich mal. Pflügen wird ja auch oft dann oder wurde in der Vergangenheit ja auch oft gerne eingesetzt, um zum Beispiel Schädlinge wie Schnecken und Mäuse zu bekämpfen zu bestimmten Früchten, Feldfrüchten. Mhm. Und was ja auch immer mehr ein Thema wird, jetzt nicht unbedingt auch in Deutschland, aber in Südosteuropa, was dann schon ein großes Thema ist, diese ganzen Problematiken mit Maiszünsler etc., wo man halt auch dafür sorgen muss, dass natürlich muss der Maisstängel dann erstmal gemulcht werden, weil da im unteren Bereich sitzt ja der Schädling. Aber dann auch, dass man effektiv dafür sorgt, dass dass Maisstroh vernünftig eingearbeitet wird, zersetzt werden kann. Da wurde intensiv zu diskutiert. Da können die Leute, die sich dafür interessieren, die können sich auch gerne mal die Posts angucken. Da wurde von beiden Seiten diskutiert, auch mit den, also wie gesagt, auch von den Followern, was wir auch immer sehr gut finden und sehr dankbar dafür sind, dass da so intensiv diskutiert wird. Was hatten wir noch? Dann das ganze Thema, was du auch schon angesprochen hast, Fusarium-Befall, zum Beispiel jetzt auch nach Körnermais oder wenn große Mengen Erntereste, die vielleicht befallen sind, an der Oberfläche bleiben und sich nicht so gut zersetzen, dann hat man ja dann im nächsten Jahr bei der, ja, beim Ehrenschieben oder zum Ehrenschieben oft das Problem, dass dann diese Fusarien oder die Sporen dann in die neue Pflanze übergehen und dementsprechend dann da wieder zu Pilzinfektionen führen, was man natürlich dann auch wieder mit Pflanzenschutzmitteln bekämpfen muss oder soll oder demnächst vielleicht sogar darf oder nicht mehr darf. Und bei all solchen Punkten ist der Flug natürlich eines von vielen guten Werkzeugen, die man hat, um da, auf gewisse Sachen zu reagieren. Vielleicht auch proaktiv zu reagieren, weil ich sag mal, man kann den Flug auch einsetzen als als Werkzeug, so wie du jetzt, sag ich mal, um zu sagen, wenn wir jetzt wirklich was machen müssen, weil da die Rübenmiete lag oder so, dann kann man natürlich einerseits flügen, aber andererseits kann man den Flug auch einsetzen, um proaktiv gewissen Problemen vielleicht auch vorzubeugen, wo man sonst ins Hintertreffen geraten würde. Und dementsprechend fanden wir das sehr gut, wie schön oder wie gut da diskutiert wurde, von beiden Seiten. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, wer da Interesse dran hat, der kann da gerne mal auf unsere Kanäle einen Blick werfen oder uns anschreiben. Wir sind da immer für jede Diskussion offen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, noch zum tiefergehend, dann schreibt uns einfach an oder schreibt unsere Verkäufer an und wir versuchen da weiterzuhelfen mit Rat und Tat. Natürlich muss man, wie gesagt, auch immer darauf achten, dass alles ja nach guter fachlicher Praxis abläuft. Du weißt ja selber, beim Flugeinstellen, da kann man auch viel falsch machen, sei es jetzt, selbst wenn man nur die Düngereinleger nicht richtig eingestellt hat, dann so eine Strohmatte erzeugt. Aber auch da helfen unsere Kollegen in den Gebieten eigentlich immer gerne weiter, weil die sind die Experten, was Flugeinstellung angeht und können da wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das war tatsächlich, fand ich auch sehr interessant, das mal zu, also wie gesagt, ich finde auch immer, das ist ja auch das Schöne an Messen und Feldtagen, wenn man so Diskussionen dann hat, wie unterschiedlich die Meinungen sind und wie unterschiedlich auch die Herangehensweise dann tatsächlich ist bei bestimmten Sachen.
Die dürfen einfach, ja auch sein. Also ich finde das ja auch total gut, dass ja. Dass noch Diskussionen überhaupt stattfinden. Das ist ja auch wichtig, ne? Und ja. dass man sich, davon lebt das Ganze ja auch irgendwie und dass man sich austauscht und vielleicht auch mal drüber nachdenkt, ne? Könnte das, was der da macht, bei mir auch funktionieren oder nicht. Ich finde halt immer das Schlimme, wenn du so direkt angegangen wirst. Und das ist irgendwie das Gefühl, was ich habe, was in diesem Internet heutzutage viel schlimmer ist, dass alle meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, verurteilen dich direkt, ohne überhaupt vielleicht irgendwelchen Hintergrund zu haben. Ne? Und ich meine, wie du auch gerade schon gesagt hast, wir hatten auch die Diskussion zum Beispiel mit unserem, also nicht Diskussion, aber das Gespräch mit unserem Anbauberater von den Zuckerrüben, da ist ja gerade auch diese Zikade auf dem Vormarsch, ja, genau. Und da haben sie auch die ersten bei uns jetzt gefunden. Da haben wir dieses Jahr auch mitgemacht, da hatten wir an Feldern so Klebetafeln stehen quasi, die wir wöchentlich dann denen zugeschickt haben. Und da hat unser Anbauberater auch gesagt, eigentlich müsstest du hingehen nach den Zuckerrüben, eine Winterfurche machen, also pflügen und gar nicht, auch kein Weizen danach, sondern dann halt eine Frühjahrskultur einsäen, eben damit die Zikade sich nicht irgendwie da weiter einnisten kann und Futter hat, in Anführungszeichen. Ne? Und aber das ist halt in roten Gebieten gar nicht mehr möglich. Und wo ich dann auch gesagt habe, ne, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Also selbst wenn ich jetzt keinen Weizen nach der Zuckerrübe sähe, sondern mich für eine Sommerkultur entscheiden würde, dann müsste ich aber trotzdem ja die Zwischenfrucht jetzt da reinsäen und dann hätte ich ja im Kampf gegen die Zikade genauso nichts gewonnen, ne? Und das ist ja genau das, was ich auch meine, so dieses Festgefahrene, wir drücken alles in ein Schema rein, was meiner Meinung nach halt einfach in unserem Job nicht sein darf.
Da gebe ich dir absolut recht. Und das sind ja auch weil das verändert sich ja auch, wie du schon selbst gesagt hast. Du hast jetzt wieder neue Schädlinge, wie diese Zikade zum Beispiel. Oder bei uns in der Region ist der Maiszins jetzt noch nicht so verbreitet. Aber man sieht ja, dass sich das weiter ausbreitet. Und irgendwie muss man ja auch auf solche Sachen reagieren. Und ich meine, da ist man ja schon gut unterwegs. Sag ich mal, wenn ich mir vorstelle, wie wenig Maisstoppeln vor 5 Jahren noch gemulcht wurden nach der Silomaisernte oder nach der Körnermaisernte, wie wenig da gemulcht wurde. Hm. Und jetzt gibt es mittlerweile fast keine Maisstoppel mehr, die nicht gemulcht wird sozusagen, oder ja, fast keine. Und oder dass es jetzt zum Beispiel Maishäcksler gibt, die extra Unterflur oder unterm Schneidwerk schon den Mulcher haben, also Mulchmesser, ich weiß nicht, ob du das mal auf der Agritechnica mal gesehen hast, da gibt es ja ein, zwei Hersteller, die dann quasi schon beim Maishäcksel mulchen, weil das Thema einfach immer wichtiger wird und dann muss man einfach in diese breite Werkzeugkiste, die man da hat als Landwirt, man hat natürlich den, man hat chemischen Pflanzenschutz, man hat einen Grubber, man hat seine Sämaschine, seine Direktsämaschine, seinen Flug, jedes Gerät hat da seinen passenden Platz, aber ich finde das auch immer so, ja, so schwierig, dieses Festgefahren, dass man sagt, man muss jetzt immer alles nach Schema F machen, weil man sich dafür einmal entschieden hat. Mhm. Und ja, und wie du schon sagst, und eigentlich müsste es so sein, dass man auf gewisse Sachen eigentlich flexibel reagieren muss und nur das richtige Werkzeug aus seiner Werkzeugtasche sozusagen ziehen sollte.
Ja.
Aber das ist tatsächlich auch wieder, wie du schon gesagt hast, ich habe auch viele Gespräche auf Messen gehabt, dann bei Leuten, die jahrelang, aber konservierende Bodenbearbeitung betrieben haben, die dann auch gesagt haben, also einmal in der Fruchtfolge vielleicht den Flug wieder oder zweimal in der Fruchtfolge den Flug wieder einzusetzen, das hat uns in gewissen Bereichen, da ist jetzt das Thema Ackerfuchsschwanz zum Beispiel oder so, das hat uns da in gewissen Bereichen wirklich geholfen, da jetzt doch nochmal wieder zum Flug zu greifen. Ne, auch. Mhm. Aber trotzdem sagen die natürlich, wenn es irgendwie geht, versuchen wir zu grubbern. Aber genauso gibt es ja auch andere Wege. Das sind dann ja oft Fruchtfolgen, wo wenig Hackfrüchte dann drin sind, die dann diese Probleme mit Ackerfuchsschwanz haben.
Mhm.
Und so bei euch in der Region, bei uns, wo viel Kartoffeln und Rüben angebaut werden, da ist das ja eher, da wird der Flug dann vielleicht doch nochmal öfters eingesetzt, weil einfach andere Problematiken dann da sind als resistente Gräser, sondern eher, wie du schon sagst, Schädlinge wie die Zikade jetzt in Zukunft vielleicht oder andere Schädlinge oder auch Mäuse. Ja. Wobei ich Mäuse tatsächlich dies Jahr relativ oft gehört habe. Mäuse und Schnecken, das ist wohl ein Riesenthema gewesen.
War ja auch Schneckenwetter, ne? Also das sehe ich bei uns auch hier verbreitet. Aber wie gesagt, durch die nassen Bedingungen.
Ja.
Das war ja auch ein richtiges Schneckenjahr.
Ja. Wie gesagt, da freue ich mich auch immer, wenn man so Diskussionen führt, weil man merkt, die Leute sind wirklich gut informiert. Aber das ist halt immer, jeder ist dann vielleicht in eine Richtung gepolt. Aber eigentlich und der Diskurs tut aber gut, um beide Seiten nochmal so zu verstehen, tatsächlich.
Absolut, ja.
Ja. Aber so viel zu dem Thema tatsächlich. Und jetzt, wo wir noch beim Thema Flügen sind, Carina, habe ich ja wie immer meine zweiwöchentliche Neuheit zu verkünden.
Ja.
Wir haben auch einen neuen Flug vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Carina.
Selbstverständlich habe ich das gesehen.
Ja, also der ist natürlich jetzt, der wäre natürlich für euch, ich weiß gar nicht, ob, meinst du euer, wenn wir den jetzt haben als 6-7 Schar, würdet ihr den noch bei euch da durch die Gegend ziehen können? So ein Aufsatteldrehflug? Fährt bei euch in der Gegend einen Aufsatteldrehflug durch die Gegend, weißt du zufällig?
Ja, tatsächlich, ein Kollege von mir hat einen, der hat aber auch mittlerweile auch einen Tausender tatsächlich Fendt gekauft, also der hat auch entsprechend PS vorne dran.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, was das musst du doch wissen, weil wie viel PS sind denn nötig?
Ja, also das kommt ja immer drauf an, wenn du jetzt im flachen Land bist, ne, dann kannst du auch einen 6-Schar mit einem 8,26 fahren, aber ich glaube, also wie gesagt, das ist die typische Antwort, da kommt immer drauf an, was sie für Bedingungen zu Hause haben. Da müssen sie ihren Verkäufer vor Ort fragen. Erzähl ich jetzt was? Ich brauche so und so viel PS. Und dann sagt der Verkäufer in Bayern, Johannes, was hast du da für einen Quatsch erzählt? Mit so einem Trecker brauchen wir gar nicht anfangen. Nein, also denk mal, mit so einem 300 PS-Schlepper ist man da schon gut unterwegs, sag ich mal, aufwärts dann. Je nachdem, was man für Bedingungen hat, wie tief man fliegt, wie hart der Boden ist, also wie schwer der Boden ist, besser gesagt, ob man mit Packer oder ohne Packer.
Vielleicht willst du unseren Zuhörern erstmal erzählen, worum es überhaupt geht.
Ja,
also um den neuen.
Ja, jetzt sind wir schon wieder, wir haben unseren Diamant 18 Flug, Aufsattel, Drehflug vorgestellt. Der Diamant 18 ist quasi eine Ergänzung in unserem Aufsattel, Drehflug, Produktprogramm, schwieriges Wort. Und zwar hat der Diamant 18 jetzt das Stützrad, was wir sonst bei dem Diamant 16 haben wir das innerhalb der Arbeitsbreite, also etwas, ja, wie soll ich sagen, das ist etwas, in so wie da bei den meisten Anbaudrehflügen auch ist, sondern, sag ich mal, nicht beim letzten Körper oder hinter dem letzten Körper, sondern etwas weiter hinten, aber nicht ganz hinten, so ist es beim Diamant 16 und beim Diamant 18 ist das Stützrad ganz hinten jetzt angebaut. Dadurch hat man verschiedene Vorteile. Diese ganze Flugkinematik ist so, dass der Flug dann natürlich von der Kräfteverteilung etwas besser unter sehr harten Bedingungen in den Boden einzieht. Der Rahmen dieses Fluges ist etwas stärker als der vom Diamant 16, also das ist ein 180er Rahmen. Und wir haben damit dann halt die Möglichkeit, dass wir den Flug besser in die Erde einbringen können. Wir haben die Möglichkeit, dass dann auch unter sehr, sehr schwierigen, harten, trockenen Bedingungen dann der Flug besser arbeitet aufgrund dieser Kinematik. Allerdings ist das dann, wie dieser Flug natürlich, das ist ein Aufwärtsdrehflug, der wird sowieso gerne auch in größter, ja, in größeren Parzellen eingesetzt, sag ich mal in Nordostdeutschland und in Südosteuropa dann gerne. Da kommt es jetzt nicht so darauf an, dass man jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns gibt es noch viele Flächen, wo auch noch irgendwie so Weiden dann sind, weißt du, wo du so einen Zaun hast. Und der Nachteil bei diesem Flug ist, du musst halt dann, weil das Stützrad außerhalb der Arbeitsbreite ist, kannst du halt nicht mehr knapp an den Zaun ranflügen.
Verstehe.
Das ist ein Punkt, was der hat. Ansonsten ist der Flug, ja, wie gesagt, die Erweiterung der Produktpalette um einen Flug mit dem Stützrad hinten und ja, dementsprechend sehr interessant, gerade für größere Betriebe, die auch mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen haben. Gerade wenn es jetzt darum geht, dann zu Raps zum Beispiel zu flügen, wenn man sowieso noch die Sommertrockenheit hat, aber trotzdem ein super Saatbett ohne Ernterückstände an der Oberfläche für Raps dann zu kriegen, dann ist das, wäre das ein Werkzeug wieder, wie ich das jetzt so schön sage, dann aus der Werkzeugkiste, um da dann reagieren zu können tatsächlich.
Kleine Werkzeugkiste, ne?
Ja, das ist ein großes Werkzeug.
Die Zahl 16-18 steht dann für einen Rahmen, oder was?
Ja, genau, das hast du gut kombiniert, Carina, wir haben bei dem Diamant 16 ist ein 160er Rahmenrohr und bei dem Diamant 18 ist ein 180er Rahmenrohr tatsächlich. Okay. Ja. Also wie gesagt, das haben wir auch, wenn ihr dazu weitere Informationen braucht, schreibt uns gerne an oder guckt auf unsere Internetseite oder bei Social Media haben wir verschiedene Sachen dazu gemacht. Bei YouTube ist schon ein Video von dem Flug im Einsatz zu sehen und ja, wie gesagt, die Informationen stehen jetzt zur Verfügung. Wir hatten jetzt den Flug tatsächlich das erste Mal auf der Eimer stehen in Italien, weil auch da die Italiener lieben es ja auch, unter schweren, harten Bedingungen zu flügen und auch gerne dann etwas tiefer. Und da ist das eigentlich auch ein sehr schöner Flug dafür. Ja, ja, dann würde ich sagen, Carina, ach ja, was mir auch noch einfällt, apropos Flugaktionen etc. Wir haben immer noch unsere 2.000-Euro-Aktion für die Kameras. Carina, hast du mittlerweile denn überlegt, was du mit 2.000 Euro, die du sparen könntest?
Habe ich doch letztes Mal schon gesagt, damit fahre ich in ein Wellness-Hotel.
Naja, bist du dabei auch geblieben, ja?
Ja, dabei würde ich auch bleiben, tatsächlich.
Vielleicht könntest du damit ja dann auch, oder du machst damit irgendwie schon eine Teilanzahlung so für den Diamant 18 Flug oder so, damit ihr mal vor eurer 6 Meter Dämmmaschine ein bisschen schlagkräftiger werdet.
Genau. Bring mir noch ein paar Flächen mit, dann lohnt sich das auch richtig für mich.
Ja, was steht denn sonst so bei dir an, Carina? Jetzt in der, in Anführungszeichen, ruhigen Jahreszeit.
Genau, in der eigentlich ruhigen Jahreszeit. Ja, ich hoffe, dass ich wieder fit bin oder fitter werde bis morgen, weil eigentlich fahre ich am Mittwoch nach Hannover zur Eurotier für 3 Tage.
Ach, Eurotier ist ja.
Genau, die fängt morgen an, glaube ich, ne? Dienstag bis Freitag oder Samstag, ich weiß gar nicht genau. Ja, auf jeden Fall Mittwochmorgen wollte ich da mal hinstarten und mich da ein bisschen zum Thema Hühnerhaltung und Co. umgucken und natürlich auch ein paar Leute treffen und ein bisschen netzwerken, wie das immer so ist auf den Messen, freue ich mich schon sehr drauf. Also toi, 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 hoffentlich bin ich wieder fit. Und danach die Woche wird auch schon wieder sehr voll mit Terminen. Da bin ich unter anderem am 19.11. in Münster, da ist der Landwirtschaftstag.
Ja.
Und donnerstags haben wir hier vor Ort eine Veranstaltung, da geht es so ein bisschen, ja, das ist wieder ein bisschen politischer, weil wir da gerne zusammen ein bisschen diese AOKMs aufarbeiten wollen, ja, dass das vielleicht auch wieder etwas praxisbezogener wird. Was
sind AOKMs? Ich glaube, ist das ein regionaler Begriff bei euch oder ein rheinland-pfälzischer Begriff, weil mir sagt das gerade nichts. Oder zumindest nicht, die Abkürzung sagt mir nichts.
Ist das nicht die, also da bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt auch überfragt, ob das nur für Rheinland-Pfalz ist, aber das ist, also ich weiß, dass es die Programme in unterschiedlichen Bundesländern gibt, aber ich dachte, nach der neuen GAP würden AOKMs überall gleich heißen. Also das sind die Agrar-Umwelt- und Klimamaßnahmen, ist die Abkürzung dafür. Und das sind so Programme, die du machen kannst, wie zum Beispiel früher diese vielfältigen Kulturen. Weißt
ach
du,
wo so,
du
ja.
zum
ja, ja.
Ja, genau.
Vielgliedrige Fruchtfolge, meinst du?
Ja, genau sowas da. Also das heißt, glaube ich, dann in Bundesländern wieder unterschiedlich. In Rheinland-Pfalz hieß das damals vielfältige Kulturen im Ackerbau, glaube ich. Und und das haben wir zum Beispiel früher im Betrieb auch gemacht, aber nach der neuen GAP, lohnt sich das halt nicht mehr jetzt, ne? Also ist das halt unattraktiv geworden, was ja eigentlich schade ist, weil ich finde, das ist ja gerade auch ein Programm, was absolut Sinn macht, aber... Ja, und da geht's halt bei dem Termin dann drum, dass wir da gemeinsam mit Landwirten und Politikern halt einfach das nochmal ein bisschen ausarbeiten, um da eben auch lösungsorientiert Vorschläge dann halt, weil ich bin ja immer gerne auch ein Mensch, der dann nicht nur das Schild hochhält und sagt, ist blöd, sondern ne, in der Hoffnung, wenn man halt da auch lösungsorientiert arbeitet, da irgendwie vielleicht nochmal was erreichen zu können. Das ist das Ziel.
Ja, ja, das sollte immer das Ziel sein, Carina, aber es ist manchmal schwierig, dieser Weg.
Ist manchmal schwierig, ja, gerade wenn es um die Politik geht. Ja. Aber das steht ja mal an einem Blatt Papier. Ja, und dann ist der November ja gefühlt gleich auch schon wieder rum, ne?
Ja, das ist ja tatsächlich dann auch so. Ja, da musst du ja noch den, bevor ich wieder zu einem Thema zurückkomme, da musst du ja noch den 3., 4. November, ja, Dezember ja wieder blocken, weil da wolltest du ja zu DeLuta kommen dann.
DeLuta,
ja,
genau. Und am 9.12. bin ich noch bei euch, falls du mich nicht vergessen hast.
Ja, nee, natürlich. Ich habe schon den Tagesplan, habe ich schon fertig gemacht, Carina.
Sehr gut.
Nicht nur die Feinheiten abschauen. Ja. Aber jetzt nochmal zur Eurotier zurück. Hast du denn Netzwerken, ich unterstelle jetzt einfach mal, das Netzwerk von dir in der Tierhaltungsbranche, was die Firma angeht, ist noch nicht so gut wie bei der Landtechnik, oder?
Genau, darum geht's ja auch nicht. Also nicht nur, nein, also ich meine, zum einen trifft man natürlich auch sowieso bekannte Gesichter wieder, die vielleicht schon in der Tierhaltung auch tätig sind. Und bei mir ist das halt einfach auch gerade akut ein bisschen Thema und deswegen möchte ich mich da gerne zu verschiedenen Dingen einfach auch mal informieren und mal gucken, was noch so kommt in der Zukunft, ne?
Ja. Warst du schon mal bei der Eurotier?
Nee, tatsächlich noch nie.
Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Aber
ich wollte vor 2 Jahren auch hin. Da hatte ich auch eine Einladung von der DRG, aber da war ich auch, glaube ich, schon wieder krank. Also das ist ja so das typische, die typische Zeit eigentlich. Bei mir, ich kann da ja die Uhr nachstellen. Sobald die Kartoffelernte vorbei ist, ne, und der erste Stress mal abfällt, dann ist das eigentlich gefühlt fast jedes Jahr so. Ja, genau. Deswegen freue ich mich auch drauf.
Ich war, glaube ich, 2-mal da, oder 3-mal. Ich glaube, während der Ausbildung waren wir 1-mal da und dann im Studium 2-mal. Es ist immer, also ist halt komplett anders, finde ich, als Agritechniker. Aber trotzdem auch interessant, aber trotzdem sehr interessant. Ich meine, damals, als ich in der Ausbildung war, hatte ich ja noch relativ viel mit Tierhaltung zu tun, sei es jetzt mit Melken und Kühen oder mit Rinderhaltung oder mit Schweinehaltung, sei es jetzt Mast oder Sauenhaltung. Das war doch immer sehr interessant, muss ich sagen. Und irgendwie hat man doch da auch mal Sachen gesehen, wo man gedacht hat, boah, sowas gibt es alles schon. Also sag mal, ich weiß es, ich bin schon lange nicht mehr da gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr interessant für dich
ist. Mit Sicherheit. Ja. Man lernt ja nicht aus, ne?
Nee, das ist ja auch immer wichtig, dass man immer offen für Neues ist. Deswegen bin ich gespannt, wie sich dein Hühner-Content dann demnächst, wenn du jetzt mal bei der Messe warst, verändern wird.
Ja, wieso nicht, ne? Also ich meine, das hatten wir jetzt auch noch die Rede von so, wenn man auch unseren Betrieb jetzt als Beispiel nimmt, ne, so über die Generation. Ich meine, mein Papa ist ja auch noch mit Hühnerhaltung und Milchvieh eben groß geworden. Das habe ich nur noch, sage ich mal, in den Endzügen ja miterlebt, dadurch, dass wir dann, sage ich mal, Mitte der 90er oder mein Papa sich im Zuge der Erbauseinandersetzung und als er den Hof übernommen hat, dann eben gegen Tiere entschieden hat, ne, und auf Kartoffeln und Saatgutvermehrung mehr den Fokus gelegt hat. Aber es heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht dann im Zuge dessen vielleicht mich dann auch wieder für was anderes. Also es ist ja das Schöne an unserem Job, ne, dass man eben auch ein bisschen flexibel sein kann und vielleicht da jeder so seiner Leidenschaft nachgeht und der eine eben das lieber macht und der andere das. Also mal gucken, wie gesagt.
Nee, das ist ja nicht nur, man muss ja auch teilweise flexibel sein, weil wie gesagt, ändert sich halt auch immer alles Mögliche, ne? Sonst hätten wir ja auch nicht die Landwirtschaft, die wir heute haben, wenn wir jetzt alle so gemacht hätten, wie das unsere Urgroßväter und Väter gemacht haben. Wenn man das sich so anguckt, wie die Höfe sich da verändert haben, ich glaube, da ist keiner so geblieben, wie er vor 20 Jahren war, sag ich mal, wo jeder noch seine, so auch mein Ausbildungsbetrieb, die hatten damals auch noch relativ viele Schweine, Sauen, Kühe, Biogasanlage und jetzt wurde auch der Fokus dann aufgrund der nächsten Generation voll auf die Kühe gelegt und dann mussten halt die Schweine weichen, aber das ist ja auch was ganz normal Betriebswirtschaftliches tatsächlich. Ne? Du musst halt gucken, wo man am Ende des Tages auch noch vernünftig Gewinn erzielen kann, um dann auch irgendwie seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, weil die Landwirte machen das ja auch nicht dafür, dass alle Tiere auf dem Hof haben, sondern am Ende des Tages muss ja auch noch was überbleiben davon. Ne?
Das ist so. Und das ist ja auch was ich immer wieder versuche zu erklären oder beziehungsweise auch immer wieder sage, ne, Landwirtschaft, da steckt eben auch Wirtschaft drin. Also wir müssen halt wirtschaftlich arbeiten und manchmal passieren einfach Gegebenheiten, entweder ne, politische Rahmenbedingungen oder auch lokale, die sich verändern. Also lokale Bedingungen, wo man dann eben flexibel drauf reagieren muss. Und das wissen wir ja das ist ja das Schlimme auch aktuell, dass wir es teilweise ja auch vielleicht gar nicht so weit in die Zukunft gucken können, ne, was sich eben dann noch trägt und was nicht. Und wir hatten auch da in unserer Agrargruppe, wo einige von den ja, Bloggern und so auch drin sind, auch letztens noch ein interessantes Bild von einer Kostendeckungsbeitragsrechnung eben, wo noch keine Pacht drin war, ne? Und was so bei normalen, in Anführungszeichen, Marktfrüchten, wenn du jetzt einfach nur eine Futtergerste anbaust oder so, und die eben nicht selber im Betrieb brauchst, sondern einfach verkaufst, wenn du siehst, was bei diesen Marktfrüchten dann noch hängen bleibt. Und wie gesagt, da war jetzt noch keine Pacht abgezogen in der Rechnung. Da fragst du dich halt wirklich, ne, also da bleibt ja so gut wie gar nichts mehr hängen. Und deswegen musst du halt eben auch gucken, ja, wo du dein Geld am Ende des Tages mit verdienst. Ne?
Ja, im Endeffekt musst du ja dann gucken, wo du die Wertschöpfung herholst. Ja. Ne? Das ist ja der Grund, warum in manchen Regionen da vielleicht doch intensiver noch Viehhaltung betrieben wird, historisch so gewachsen als in anderen Regionen und so. Das ist ja genau der Grund, dass einfach da die Wertschöpfung aus anderen Bereichen kommen musste, weil das halt die Umgebung nicht anders zugelassen hat. Ja, aber dann bin ich ja mal sehr gespannt auf den Hühner-Content dann mit neuen Innovationen von der Eurotier.
Ja,
das ist doch schön, Carina. Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du bis dahin wieder fit bist und ihr fahrt aber nur einen Tag dann dahin oder machst du
also
mit Aftershow-Partys?
Mit Aftershow-Party und allem, schon, also Mittwochmorgen Abfahrt, dann ist ja schon der halbe Tag rum, bis wir in Hannover sind, also wir brauchen ja 5 Stunden knapp bis zur Messe.
Ja.
Also ich mache mir da jetzt keinen Stress, ne? Dann sind wir mittags um die Mittagszeit da und dann Donnerstag halt als vollen Tag und Freitag geht's dann wieder heim. Weil, wie gesagt, ich will mich halt auch nicht abhetzen, ne? Und dann auch eben ein bisschen flexibel gucken, wie das ja immer so ist auf dem Essen, ne? Auf der einen oder am einen Stand hältst du dich vielleicht mal ein bisschen länger auf, an dem anderen nicht. Und es sind ja auch noch einige Bekannte da so. Und abends ist ja, donnerstags abends ist ja auch die Young Farmers Party auch, wie bei der Agritechniker. Da kann man ja vielleicht auch das ein oder andere Bier noch mit jemandem trinken. Und darauf freue ich mich dann auch. Ich sag ja, ich will mir diese Messen dann auch immer wenigstens so ein bisschen wie ein Urlaub in Anführungszeichen gestalten, ne? Einfach mal raus zu Hause, mal was anderes sehen und dann aber auch nicht da rumhetzen. Deswegen alles ganz entspannt.
Ja, das hört sich so gut an, Carina. Das ist ja wie, ist ja dann was wie Urlaub in Anführungszeichen.
Genau.
Ich hoffe, dein Hotel ist nicht zu weit weg oder du hast einen Fahrrad.
Ja, so weit kommt es auch noch.
Ja, ich weiß ja, also.
Ja.
Egal.
Nein, ich fahre nicht alleine, falls du das fragen wolltest.
Ja. Dann kann ja der andere fahren oder der wechselt euch zumindest ab. Das meine ich dann.
Genau.
Kannst du noch dein Feierabendbier dann genießen, wenn es denn ein Bier gibt. Vielleicht gibt es ja auch was anderes dann.
Bestimmt.
Ein Wein.
Vielleicht auch einen Tee mit Honig, je nachdem. Gucken wir mal.
Ne, ich glaube tatsächlich, bei der Eurotier gibt es oft auch Milch dann, ne? In allen Formen, als Softeis und so Milch. Und also Milch kannst du da auf jeden Fall, glaube ich, genug trinken an den Ständen. Zumindest, wo es um Rindviecher geht. Also ich habe noch nicht gesehen, da hat man noch gekochte Eier.
Bei den Hühnern wahrscheinlich weniger, ja. Ja, vielleicht gibt es gekochte Eier. Überlegt. Da habe ich meine Marktlücke doch schon, wo ich meine Eier loswerde.
Ja, genau, da machst du nur für Messen. Für eine Messe im Jahr. Das könnte ein bisschen dünn werden. Wo wir beim Thema Wirtschaft wieder sind, ja. Vielleicht musst du erst noch eine Vollkostenkalkulation dann machen, besser, Carina. Dann würde ich dir als Tipp noch geben. Ja.
Werde ich mich mal dran setzen dann. Ja, da fällt mir auch ein, dass ich noch gar nicht geklärt habe, meine Hausaufgaben habe ich vergessen. Johannes, Mensch, du hast mich nicht mal gerügt oder daran erinnert, dass ich doch noch rausfinden wollte, warum man in manchen Kantinen kein Vollei mehr benutzen darf. Das werde ich mir sofort hier aufschreiben.
Ja, guck, und ich habe das nicht mehr auf Schirm, weil ich Urlaub hatte, Carina. Auf Kopf raus. Ja, stimmt, da hatten wir noch,
Das werde ich auf jeden Fall nochmal rausfinden.
Ja, wie gesagt, also wenn da noch einer was zu weiß, warum man kein Vollei da nehmen kann, meldet euch gerne. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch so immer wieder gerne melden zu irgendwelchen Punkten, Diskussionen, zum Thema Flügen, zum Thema Hühnereier auf der Messe. Meldet euch da am besten bei Carina, da weiß ich nicht so viel darüber. Ja, ansonsten, Carina, würde ich sagen, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ja, gut.
Dann würde ich sagen, Carina, hast du noch eine Frage an mich, Carina? Oder habe ich jetzt alles mir schon von alleine erzählt?
Ich glaube, du hast eigentlich schon alles von alleine erzählt, weil wie gesagt, Eurotier fährst ja nicht hin. Deluta ist das nächste, wo du bist, ne? Das
ja, Deluta.
Habe ich auch schon gesagt.
3.4. trefft mich und August. August ist auch da.
Genau.
Vielleicht sehen wir uns dann ja auch abends nochmal da bei einem Kaltgetränk.
Die ist auch ansonsten, nur die 2 Tage, ne?
Ja, das ist ja immer das Schöne. Das ist eine ganz kurze, knackige Messe. kurz und intensiv, mit wenig Brimborium drumherum. Es geht wirklich um die Leute, einfach darum, die Leute zu treffen, ein bisschen über die Technik zu reden, ein, zwei, drei Geräte auf dem Messestand zu haben und dann einfach, ja, wie gesagt, einfach mit den Kunden nochmal sprechen, mit den Lohnunternehmern. Deswegen, Karina, meine Empfehlung an dich, versuch dir das einzuplanen.
Okay.
Sehr schön. Ja, in dem Sinne, Karina, vielen Dank, dass du wieder dabei warst heute, an diesem Montag, den 11.11. Jetzt haben wir 10.13 Uhr, also eine Stunde hast du noch,
um dich
zu entscheiden.
Können wir nicht hier so einen Tusch einspielen? So ein Karnevalstusch.
Nee, genau. Einen Tusch habe ich nicht. Oh, ich habe hier so Dinge, aber da traue ich mich jetzt nicht drauf zu drücken, was da passiert.
Nicht, dass die Folge weg ist.
Ja, nee, das glaube ich nicht. Aber was ich eigentlich fragen wollte, wie lange brauchst du denn jetzt nach Köln, Karina? Wenn du jetzt losfährst, bist du dann um 11.11 Uhr in der City? Nee, ne? Schaffst du
nicht. Oh, oder? Da müsste ich schon Gas geben. Wobei die Bahn eigentlich immer frei ist um die Zeit. Ich weiß, dass wir nämlich irgendwann auch mal, bei mir ist ja Köln immer das Nadelöhr, wenn ich in den hohen Norden fahre. Und wir sind irgendwann auch mal, da war die Agritechnica auch um den Dreh, sind wir nämlich auch nach Hannover gefahren. Und ich dachte noch so, ja super, ne, gleich wieder an Köln vorbei. Und da war einfach nichts los. Wir sind einfach so da durchgerauscht am 11.11., weil, wie gesagt, da waren wohl alle in der Stadt und keiner mit dem Auto unterwegs. Also eine gute Stunde kann man schaffen bis Köln. Also wird es jetzt schon knapp werden.
Ja, das schaffst du, glaube ich, nicht mehr dann bis zum Heumarkt.
Nee, ich glaube auch nicht.
Naja, Karina, da musst du im Büro weiter feiern. Und, ja,
setzen wir gleich so ein Hütchen auf und eine Trillte. Und
Konfetti auf dem Schreibtisch. Genau. Ja gut, Karina, danke fürs Zuhören. Danke fürs Reden, Karina, und fürs Zuhören. Und vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, meldet euch gerne. Ansonsten überlasse ich dir, Karina, wie immer das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, Johannes, auch dir für den lustigen Montagmorgen, wie immer. Ich werde jetzt meine Stimme noch ein bisschen schonen und mich ins Büro verziehen. Und ja, bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern, wie immer, fürs Einschalten. Und bis in 2 Wochen.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.